Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach der Bürgerschaftswahl in Bremen haben die Parteien Ursachenforschung betrieben. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei der CDU. Sie ist in Bremen hinter die Grünen gerutscht und nur noch drittstärkste Kraft. Als Konsequenz setzt Parteichefin Merkel nun auf rasche Entscheidungen in der Energiepolitik. SPD und Grüne dagegen sehen sich auch bundespolitisch im Aufwind. Nach Hochrechnungen hat sich die SPD in Bremen auf 38,3% verbessert und kann mit den Grünen weiter regieren, die auf 22,7% zulegten. Abgerutscht auf 20,1% die CDU. Die Linke kommt auf 5,8%. Die FDP verpasst den Einzug in die Bürgerschaft. Wegen des besonderen Wahlrechts dagegen mit einem Mandat vertreten die Liste Bürger in Wut.
Für die Bremer CDU-Spitzenkandidatin Mohr-Lühlmann gab es nur einen kleinen Blumenstrauß von der Parteivorsitzenden Kanzlerin Merkel. Denn die Niederlage der Union bei den Wahlen im kleinsten Bundesland Bremen wiegt schwer. Erstmals bei Landtagswahlen ist die CDU auf Platz 3 hinter die Grünen abgerutscht. Grund dafür nach eigener Analyse die Atom- und Energiepolitik.
Ich will von der bundespolitischen Seite sagen, dass sich mit Sicherheit gezeigt hat, dass wir gerade auch was die Energiepolitik anbelangt, in einem Diskussionsprozess ist, der in Kürze zu Entscheidungen führen wird, bis jetzt aber noch nicht zu Entscheidungen geführt hat.
Hinzu kommt eine Schwäche der CDU in Stadtstaaten und vielen Großstädten. Da ist vor allem die SPD stark und kann Wahlen gewinnen, wie gestern auch in Bremen.
Wir sind in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass in sämtlichen Stadtstaaten und Millionenstädte auch die SPD den Bürgermeister stellt.
Die Grünen können beides zu Wahlerfolgen verbinden. Städte wie Bremen sind ihre Hochburgen und die Energiedebatte beschert ihnen ebenfalls deutliche Stimmengewinne.
Insofern war dieses Ergebnis gestern auch ein klares Zeichen an die schwarz-gelbe Bundesregierung, eine andere Energiepolitik zu betreiben.
Blumen gab es auch bei den Linken. Trotz Stimmenverlusten, Fazit der Parteiführung, gerade Einkommensschwache konnten nicht für die Positionen der Partei gewonnen werden.
Wir denken, jeder weiß sowieso, was wir wollen. Und das ist augenscheinlich eine Fehleinschätzung.
Besonders hart hat es die Liberalen getroffen. Philipp Rösler beginnt sein Amt als Bundesvorsitzender mit einer Wahlniederlage. Die FDP ist nicht mehr in der Bremer Bürgerschaft vertreten.
Das Ergebnis ist natürlich für die FDP enttäuschend, auch wenn es in der Sache für uns keine Überraschung gewesen ist.
Was allen Parteien Sorge macht, auch bei dieser Landtagswahl gab es eine geringe Wahlbeteiligung. Nur jeder zweite Bremer ging zur Wahl.
Bremen ist eines von 4 hochverschuldeten Bundesländern, die sich ab sofort haushaltspolitischen Kontrollen unterwerfen müssen. Mit dabei sind außerdem Schleswig-Holstein, Berlin und das Saarland. Ihnen drohen Haushaltsnotlagen, wie der Stabilitätsrat von Bund und Ländern festgestellt hat. Als Konsequenz müssen die 4 Länder Sanierungsprogramme vorlegen. Ziel ist, alle Länder sollen Ende des Jahrzehnts soweit sein, dass sie in ihren Haushalten ohne neue Schulden auskommen.
Mitten in Bremen werden die Bürger aufgefordert, ihr Geld einzuwerfen ins sogenannte Bremer Loch. Eine Art Sparbüchse im Boden für einen guten Zweck, versteht sich. Doch die Stadt könnte dieses Geld selber brauchen. Es droht nämlich eine Haushaltsnotlage. Der Stabilitätsrat, ein Gremium, das die Finanzsituation der öffentlichen Kassen überwacht, zieht die Notbremse. 4 Länder müssen sparen und sanieren. Es soll keine kleinen Griechenlands mitten in Deutschland geben.
Es ist am Ende alles deshalb notwendig, damit wir ganz aktuell das nicht zustande kommen lassen, was uns momentan in Europa große Debatten beschert.
Die Schuldensituation ist dramatisch. Bremen wird dieses Jahr pro Kopf 28.700 Euro Schulden haben, Berlin 18.800, das Saarland 11.600, Schleswig-Holstein 9.700. Der Länderschnitt liegt derzeit bei 6.250. Die Sorgenkinder müssen jetzt liefern.
Die Wirtschaft läuft besser. Wir haben mehr Einnahmen, aber die Einnahmen haben noch nicht das Niveau von 2008 erreicht. Und deswegen gibt es diese Löcher im Haushalt. Und deswegen, wie gesagt, müssen wir sparen. Und deswegen wird Berlin auch sparen.
Die 4 Problemfälle bekommen jährlich 800 Millionen, um ihre Finanzen in den Griff zu bekommen. Wenn bis Oktober kein Sparkonzept vorliegt, könne man die auch wieder streichen, sagen die anderen Länder. Dann allerdings bräuchte die Stadt Bremen wohl mehrere solcher unterirdischen Sparbüchsen.
In Spanien sind die regierenden Sozialisten als große Verlierer aus den Kommunal- und Regionalwahlen hervorgegangen. Nach den bisherigen Ergebnissen erhielt die Partei von Ministerpräsident Zapatero nur knapp 28% der Wählerstimmen. Die Konservativen kamen auf mehr als 37%. Das Ergebnis gilt als richtungsweisend für die Parlamentswahl im März nächsten Jahres. Viele Spanier sind unzufrieden mit dem rigiden Sparkurs der Regierung.
Der Protest scheint ein wenig verstummt zu sein. Auf der Puerta del Sol mitten in Madrid ist heute weniger los als während der vergangenen Tage. Arbeitslos und ohne Perspektive sind viele, das kreiden sie allen etablierten Parteien an. Und so interessieren Ergebnisse der Regionalwahlen nur wenige. Die ganze Nacht über hatten Anhänger der konservativen Volkspartei ihren Sieg gefeiert. Die PP verdrängt die Sozialisten sogar in deren traditionellen Hochburgen. Obwohl die konservative Volkspartei auch in mehrere Korruptionsaffären verstrickt ist. Die Spanier wollen, dass sich Dinge ändern und sie haben mit großer Mehrheit für uns Konservative gestimmt. Wir nehmen das sehr ernst. Wir sind die beste Alternative für Spanien. Er ist der Wahlverlierer, Spaniens Ministerpräsident Zapatero. Die Sozialistische Partei hat noch nie solch eine Wahlschlappe hinnehmen müssen. Sie verlor die Macht in fast allen Regionen Spaniens. Vorzeitige Neuwahlen für das Nationalparlament lehnte der Regierungschef ab. Wir werden für unsere politischen Ziele weiterarbeiten und parlamentarische Mehrheiten suchen, die es uns ermöglichen, bis zum Ende der Legislaturperiode weiter zu regieren. Was jetzt aus dem Massenprotest wird, ist unklar. Die wirtschaftliche Misere hingegen wird Spaniens Politiker noch länger beschäftigen. 3 Jahre Wirtschaftskrise haben Spuren hinterlassen. Viele Spanier hoffen jetzt auf neue Jobs und auf bezahlbare Wohnungen. Und so setzen sie nun auf die Konservativen.
US-Präsident Obama hat zum Auftakt seiner 6-tägigen Europareise Irland besucht. Bei einem Treffen mit dem irischen Regierungschef Kenny sprach er unter anderem über die Schuldenkrise. Kurz darauf machte sich Obama in der Ortschaft Manigol auf die Suche nach den Spuren seiner Vorfahren. Sein Urgroßvater war von dort während der großen Hungersnot 1850 nach Übersee ausgewandert. Obama sagte, viele irischstämmige Amerikaner seien dem Land noch immer sehr verbunden. Obama hatte in seiner Grundsatzrede zur Nahostpolitik vergangene Woche zu einem Frieden zwischen Israel und Palästinensern aufgerufen. Die EU-Außenminister begrüßten heute bei ihrem Treffen in Brüssel den Vorstoß aus den USA. Auch sie betonten, Grundlage für Gespräche müssten die Grenzen vor dem Sechstagekrieg 1967 sein. Israel hatte dabei unter anderem das Westjordanland und den Gazastreifen besetzt.
So wie Europas Außenminister einer nach dem anderen zu ihren Verhandlungen eintreffen, so formt sich ganz langsam das Bild einer europäischen Nahostpolitik. Am leichtesten tut sich die EU noch mit Sanktionen. Seit heute ist auch Syriens Führung davon betroffen. Deutlich schwerer tut sich Europa im Nahostkonflikt, auch wenn da die Kritik an Israel immer lauter wird. Netanyahu spricht von verteidigungsfähigen Grenzen. Die gibt es im Nahen Osten nicht, wenn man auf die Karte guckt. Die einzige mögliche Verteidigung ist Frieden.
Wenn die israelische Regierung sich nicht bewegt, in dieser Frage Bewegungslosigkeit, Starrheit bedeutet, dass wir ganz schnell in einen neuen Konflikt hinein uns bewegen.
Die meisten europäischen Außenminister sehen in Israels Politik nicht das einzige, aber das derzeit wichtigste Hindernis für den Friedensprozess. Eine Minderheit, zu der auch Deutschland gehört, verhindert allerdings, dass dies in den Entscheidungen deutlicher wird und äußert Distanz zur israelischen Politik, allenfalls indirekt.
Es ist gut, dass jetzt auch die Vereinigten Staaten von Amerika wieder mit mehr Nachdruck im Nahost-Friedensprozess drängen.
Für Europas Nahostpolitik zeichnen sich also 3 Elemente ab. Sanktionen gegen die Despoten, gemeinsam mit den USA mehr Druck auf Bewegung im Nahostkonflikt und stärkere wirtschaftliche Unterstützung für die neuen arabischen Demokratien. Hier hat Europa noch nicht viel zu bieten, aber hinter den Kulissen, so heißt es, werde bereits daran gearbeitet.
In Pakistan sind bei einem Anschlag auf eine Basis der Marineflieger in Karachi 10 Soldaten getötet worden. Schwer bewaffnete Angreifer hatten die Basis gestern Abend attackiert. Sie setzten 2 Flugzeuge in Brand und lieferten sich ein stundenlanges Gefecht mit den Soldaten. Die Taliban bezeichneten die Aktion als Racheakt für die Tötung Osama bin Ladens und kündigten weitere Angriffe an.
Am Nachmittag ist der Marinestützpunkt in Karachi immer noch abgesperrt. Spezialeinheiten durchkämmen das Gelände. Die Taliban, die sich zu dem Anschlag bekannten, haben die Armee des Landes schwer getroffen. Der Innenminister spricht von einer Kriegserklärung. Die Anhänger von Osama bin Laden sind unsere Feinde. Sie versuchen, das Land zu destabilisieren. Wir müssen und werden zusammenstehen und gegen sie kämpfen, bis sie besiegt sind. Wer soll die Bevölkerung schützen, wenn sich die Armee nicht vor Anschlägen schützen kann, fragen sich viele. Und wie sicher sind die Atomwaffen, die auf ähnlichen Stützpunkten lagern wie auf dem Attackierten in Karachi? Die Atomwaffen sind sicher, aber die Welt wird es uns nicht mehr glauben. Das Militär muss nun sichtbare Anstrengungen unternehmen, damit sich so ein Anschlag wie in Karachi nicht wiederholen kann. Für Mittwoch hat Premierminister Gilani das Sicherheitskabinett und den Armeechef zu einer Sondersitzung geladen.
Schlimmer noch als die Anschläge ist für Pakistan das schwindende Vertrauen der internationalen Gemeinschaft und der eigenen Bevölkerung. Das Land gilt vielen als Hort des Terrors. Dazu passte die heutige Meldung eines afghanischen Privatsenders, dass der von den USA gesuchte Taliban-Führer Mullah Omar in Pakistan erschossen worden sei. Bestätigt hat sich diese Meldung nicht, aber sie sorgt in Islamabad für erhebliche Aufregung.
Ein Kabelbrand am Berliner S-Bahnhof Ostkreuz hat heute den öffentlichen Nahverkehr erheblich behindert. Der S-Bahn- und Regionalverkehr in der Hauptstadt und ins brandenburgische Umland kam großflächig zum Erliegen, Fernzüge fuhren zu spät. Auch zahlreiche Telefonkunden hatten mehrere Stunden gestörten Empfang. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Auch werde ein Bekennerschreiben von Linksautonomen geprüft, das im Internet aufgetaucht ist. Der gefährliche Durchfallerreger EHEC breitet sich weiter aus. Mindestens 140 Menschen haben sich infiziert, einige von ihnen schweben in Lebensgefahr. Ärzte überprüfen derzeit noch zahlreiche weitere Verdachtsfälle. Das Robert-Koch-Institut in Berlin sucht nach der genauen Ursache für den Ausbruch. Der Erreger könnte durch ungewaschenes Gemüse, das mit Gülle verunreinigt wurde, übertragen worden sein.
Immer neue Proben von Patienten mit Durchfall erreichen dieses Hamburger Labor. Hier arbeiten sie in Sonderschichten auf der Suche nach EHEC-Keimen. So hoffen sie auch, Hinweise auf die Quelle der Erreger zu erhalten. Noch ist unbekannt, welche Lebensmittel die Darminfektion auslösen.
Die Infektionsquelle ist noch nicht ausgemacht worden. Das heißt, wir können auch noch nicht sagen, wann das vorbei ist. Denn wir können sie nicht ausschalten, ohne sie zu kennen. Das heißt, wir müssen die Menschen warnen.
Viele der Erkrankten müssen nun in Kliniken behandelt werden. In leichten Fällen kann die Infektion auch unbemerkt vorübergehen. Doch wer bei sich Symptome bemerkt, so rät das Robert-Koch-Institut, soll umgehend zum Arzt gehen.
Letztlich sind die ersten Symptome ein Durchfall und der kann bei einem schweren Verlauf übergehen in einen blutigen Durchfall mit massiven Krämpfen.
In solchen Fällen könnten nur Mediziner helfen, die eigene Hausapotheke solle man meiden. Bei Lebensmitteln aus der Landwirtschaft raten Ärzte auf Rohmilchprodukte zu verzichten. Unbedenklich sind pasteurisierte Milchprodukte. Die gefährlichen Keime stammen von Wiederkäuern, insbesondere von Rindern. Und weil Gemüse beim Düngen mit Gülle auf dem Feld mit EHEC-Keimen in Kontakt kommen kann, sei das gründliche Waschen vor dem Verzehr besonders wichtig.
Über den mittleren Westen der USA ist erneut eine schwere Tornadoserie hinweggezogen. Besonders betroffen war die Kleinstadt Joplin im US-Bundesstaat Missouri. Dort zerstörte ein Tornado auf 10 Kilometer Länge und 1,5 Kilometer Breite weite Teile der Ortschaft. Häuser, Kirchen, Schulen und auch ein Krankenhaus wurden beschädigt, die Stromversorgung und das Telefonnetz lahmgelegt. Mindestens 89 Menschen kamen ums Leben.
Der isländische Vulkan Grímsvötn spuckt weiter Asche. Nach Angaben der Europäischen Flugsicherheitsbehörde sind fast alle Flughäfen auf Island vorerst geschlossen. Die EU erwartet Beeinträchtigungen im europäischen Luftverkehr, aber kein Chaos wie bei der Aschewolke im vergangenen Jahr. Besonders in Regionen wie Großbritannien und Irland könnte es zu Behinderungen kommen. Ein generelles Flugverbot sei aber unwahrscheinlich.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 24. Mai.
Vor allem im Süden Deutschlands erwartet uns morgen dank Hochdruckeinfluss recht freundliches Wetter. Ein Ausläufer des Tiefs über dem Nordmeer lenkt allerdings von Nordwesten Wolkenfelder ins Land. Zu Beginn der Nacht ist es aber noch verbreitet klar. Später ziehen von der Nordsee Wolken heran, die vereinzelt ein paar Tropfen bringen. Morgen wandern diese Wolken südostwärts und werden dabei immer dünner. Meist verdecken sie die Sonne nur kurz. Im Norden und Nordosten gibt's einzelne Schauer. Im Tagesverlauf entwickeln sich auch in Alpennähe ein paar Schauer und Gewitter. Der Westwind weht schwach bis mäßig. Im Norden auch frisch. An den Küsten sind stürmische Böen möglich. Heute Nacht 6 bis 12, am Niederrhein bis 13 Grad. Morgen 13 Grad in Nordfriesland bis 27 Grad am Bodensee. Die Aussichten. Am Mittwoch ist es im Norden und südlich der Donau gelegentlich wolkig, sonst scheint häufig die Sonne. Der Donnerstag beginnt freundlich, später entwickeln sich gebietsweise Schauer und zum Teil heftige Gewitter. Am Freitag wird es wechselhaft und deutlich kühler.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.30 Uhr mit Karin Mioska. Darin Abzocke an der Zapfsäule, die umstrittenen Preisabsprachen der Tankstellenbetreiber, außerdem lebende Legende, eine ganz besondere Hommage an Bob Dylan.